Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Urban Mining. Haben Sie davon schon mal gehört? Es bedeutet in der Stadt nach Rohstoffen suchen. Sie müssen dazu aber nicht mit der Spitzhacke antreten und Metalle aus der Erde kloppen. Es ist viel einfacher. Es ist eine Einladung, erstmal in der eigenen Schublade zu wühlen und abgelegte Elektrogeräte rauszuziehen. Außerdem geht es bei uns heute um ziemlich viele Tiere. Um Insekten nämlich, die ins Essen dürfen. Grillen dürfen seit heute als Mehl in Lebensmittel beigemischt werden. Werden jetzt viele sagen, aber vielleicht ist das was richtig Gutes. Und noch mehr Tier. Die Niederlande wollen den Mops und andere Haustiere verbieten, weil die so gezüchtet werden, dass sie leiden. Aber erstmal eine Klage. Die Regierung tue nicht genug, um ihre selbst gesteckten Klimaziele zu erfüllen. Die sind Gesetz, aber das kann nicht erfüllt werden, dieses Gesetz, sagt die Umweltschutzorganisation BUND, weil das Bau- und das Verkehrsministerium nicht genug nachbessern. Und genau deshalb verklagt der BUND jetzt die Regierung. Philipp Rost hat die Infos.
Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz Klage beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht. Der BUND will die Bundesregierung damit zwingen, Klimaschutz-Sofortmaßnahmen zu beschließen. Diese sind per Gesetz vorgeschrieben, wenn Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele nicht erreicht. Die Bundesregierung kann sich aber seit Monaten nicht auf geeignete Maßnahmen verständigen. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude liegt der CO2-Ausstoß über den gesetzlichen Vorgaben. Größter Streitpunkt ist der Verkehrsbereich. Aus Sicht von Experten reichen die von Verkehrsminister Volker Wissing vorgeschlagenen Maßnahmen nicht aus, um den zu hohen CO2-Ausstoß aufzuholen. Das gesamte Klimaschutz-Sofortprogramm wird dadurch blockiert. Der BUND will mit seiner Klage nun Druck auf die Bundesregierung ausüben. Am Donnerstag schon könnte Bewegung in die Sache kommen. Dann treffen sich die Spitzen von SPD, Grüne und FDP zum Koalitionsausschuss. Auch der Klimaschutz soll auf der Tagesordnung stehen.
Und jetzt ein krasser Themenwechsel. Wenn Sie auf eine Grille beißen, eine Hausgrille, eine kleine, dann fühlt sich das in etwa so an, als würden Sie Chips zerbeißen. Und je nachdem, wie sie gewürzt sind, die Grillen, schmecken sie auch so. Seit heute erlaubt die EU, dass Hausgrillen, auch Heimchen genannt, gefroren, getrocknet oder als Pulver in Lebensmitteln auftauchen dürfen. Stefan Überbach berichtet.
In der Europäischen Union gelten Insekten als neuartige Lebensmittel und müssen einen langen Zulassungsprozess durchlaufen. Schon seit mehr als anderthalb Jahren dürfen der gelbe Mehlwurm und Heuschrecken in der EU verarbeitet werden, getrocknet als Snack oder gemahlen als Zutat mit einem Anteil von maximal 10% in Keksen, Nudeln, Brot, Frühstücksflocken oder anderen proteinhaltigen Produkten. Heute kommt die zu Pulver verarbeitete Hausgrille und am Donnerstag die Larve des Getreideschimmelkäfers dazu. Wenn Insekten verwendet werden, muss das auf der Zutatenliste der entsprechenden Produkte gekennzeichnet sein. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit hat den Verzehr wissenschaftlich untersucht und als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Weil es aber bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen kommen könnte, sind Allergiehinweise vorgeschrieben. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde hat die Insektenzucht zur Nahrungsgewinnung eine Reihe von Vorteilen. Weniger Treibhausgase, weniger Wasser- und Flächenverbrauch sowie weniger Lebensmittelabfälle. Auch die UN-Ernährungsorganisation beschreibt Insekten als gesundes Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an Fett, Eiweiß, Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien.
Ja, und so kommt es, dass wir bei Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk ständig darüber berichten, dass wir Insekten schützen sollen. Jetzt auf einmal sollen wir sie essen. Warum mein Kollege Holger Beckmann das für eine gute Sache hält, das sagt er Ihnen jetzt.
Verbraucherschützer halten es für außerordentlich begrüßenswert, Insekten zu essen, weil eine nachhaltige Alternative zum Fleisch von Nutztieren, nämlich klimafreundlich und gesund. Bitteschön. Nur wollen sie eben noch längst nicht allen schmecken. Im Gegenteil, offenbar lösen sie nach wie vor massenweise aggressiven Ekel aus. Ist doch auch klar, ein Stück Schweinefleisch aus der Massentierhaltung, mehr oder weniger vollgepumpt mit Antibiotikaresten und anderen Sachen, ist und bleibt doch so viel schmackhafter und nahrhafter und besser, nicht wahr? Essen aus Deutschland eben, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und eine Grille ist bestenfalls widerlich. Wer es nach wie vor so sehen möchte, sei's drum. Aber alle, die etwas immer noch ziemlich Neues probieren wollen, haben es jetzt ein bisschen einfacher. Nach dem Motto Grillen statt Grillen. Man muss sich nur daran gewöhnen, auch an die Bezeichnungen dieser bisher womöglich verkannten Delikatessen, weil es ja nicht nur Grillen sind, sondern auch Getreideschimmelkäfer, gelbe Mehlwürmer oder Wanderheuschrecken.
Soweit dieser Kommentar. Mit der Spitzhacke oder Riesenbaggern den Boden aufhauen und Rohstoffe rausholen, das wollen wir in Europa eigentlich immer weniger. Zugleich brauchen wir viele dieser ausgebuddelten Rohstoffe gerade für ein CO2-sparendes Leben, für E-Autos, für leistungsstarke Batterien. Eine Alternative zum Graben nach Kupfer, Nickel, Kobalt und so weiter wäre, die eigene Schublade auszumisten. Denn Wirtschaftsforscher haben vor ein paar Tagen gesagt, das Metall, das in unseren alten Smartphones steckt, das würde reichen, um uns 10 Jahre lang mit neuen Smartphones zu versorgen. Darüber rede ich jetzt mit Professor Henning Wils. Er beschäftigt sich seit Jahren als Professor am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie mit Kreislaufwirtschaft. Guten Tag, Herr Wils.
Guten Tag.
Herr Wils, wir haben diese riesigen Schätze in den Schubladen. Warum holen wir die da nicht viel entschlossener raus?
Genau, weil sie so verteilt sind. Das sind ja fast 200 Millionen Handys in unterschiedlichen Schubladen. Wenn die alle auf einem Haufen liegen würden, dann würde sich das sofort rechnen, die tatsächlich zu recyceln und das Material da rauszuholen. Aber über alle 200 Millionen verteilt, weiß man halt nicht genau, wo sie sind. Das ist der eine Punkt. Und dann sind es halt pro Handy wirklich nur sehr, sehr geringe Mengen. Also wir reden hier über Milligramm. Also für ein Handy lohnt es sich nicht. Wir bräuchten eine Struktur, die zusammen sinnvoll dann in eine entsprechende Recyclinganlage kriegen wird. Weil technisch könnte man das wunderbar recyceln.
Das heißt, man bräuchte irgendwie einen Anreiz für Leute, das abzugeben, oder man bräuchte irgendjemanden, der das einsammelt, damit da wirklich Struktur reinkommt.
Genau, so ein Anreizsystem wäre, glaube ich, genau das Richtige. Also vielleicht zum Beispiel ein Pfand. Denn so ein Handy, da sind ja auch viele Dinge drauf, von denen wir gar nicht uns wirklich trennen wollen. Alte Fotos, die muss man dann irgendwo anders speichern. Also es ist Aufwand, gleichzeitig will die jemand von uns haben. Deswegen wäre eine Idee, man sagt, jeder, der ein solches Handy wieder zurückkriegt, kriegt halt seine 10, 20 Euro Pfand wieder ausgezahlt. Und ich glaube, dann würden sich unsere Schubladen auch sehr schnell wieder leeren.
Gibt es irgendjemanden, der das schon macht? Irgendein Land, das das schon eingeführt hat?
Also es gibt immer mehr einzelne Anbieter, die sagen, wenn ihr uns euer altes Handy zurückgebt, dann nehmen wir das quasi in Zahlung. Die Europäische Kommission denkt sehr intensiv über sowas wie ein Pfandsystem nach. Also da bewegt sich viel, weil die Unternehmen wollen halt an diese Rohstoffe wieder ran. Die sehen genau, dass das ihr Geschäftsmodell zunehmend gefährdet, wenn solche kritischen Rohstoffe nicht zuverlässig verfügbar sind.
Was brauchen wir denn insgesamt, damit Recyceln wieder richtig attraktiv wird?
Ja, das ist auch, glaube ich, genau die spannende Frage, weil wir sehen, gerade in Deutschland ist der Anteil recycelter Materialien in der Industrie nicht so hoch wie in anderen Ländern. Und da gibt es, glaube ich, nicht den einen Punkt, aber man muss halt zum Beispiel ganz vorne auch schon beim Design anfangen. Also gerade Handys machen es halt häufig wirklich sehr, sehr schwer, die Materialien wieder da rauszukriegen. Und das können ganz simple Dinge sein. Also wenn man zum Beispiel einheitliche Schrauben verwenden würde, um sowas wieder auseinanderzubauen und nicht für jeden einzelnen Hersteller unterschiedliches Gerät bräuchte, dann würde sich das viel schneller rechnen. Also im Design kann man ganz viel tun. Geschäftsmodell hatten wir schon über die Pfandsysteme. Und dann bräuchten wir natürlich auch Investitionen in entsprechende Technologien. Das ist alles erforscht worden, das ist alles entwickelt. Uns fehlen da häufig aber dann noch so die wirklich großen Anlagen, damit sich das dann in entsprechender Skalierung auch rechnet.
Brauchen wir das als gesetzliche Regelung, damit zum Beispiel Handyhersteller bestimmte Komponenten einheitlich bauen und dann auch leichter recycelt werden kann? Oder muss der Anreiz woanders herkommen?
Nein, ich glaube, die Politik muss da tatsächlich aktiv werden. Uns mangelt es ehrlich gesagt nicht an Gesetzen. Es gibt ein Gesetz für Elektro- und Elektronikschrott, wo drin steht, dass Dinge Reparatur- und Recyclingfreundlich designt werden müssen. Steht dann halt nur leider nicht drin, was passiert, wenn das eben nicht der Fall ist. Es gibt eine Rohstoffstrategie. Was wir, glaube ich, bräuchten, wäre ein einheitlicher Rahmen, auf den die Industrie sich dann auch verlassen kann auf der einen Seite und wo die Politik auch sagt, so jetzt haben wir hier aber auch einen klaren Zeitrahmen und bestimmte Dinge müssen bis dann und dann getan werden. Im neuen Koalitionsvertrag steht drin, dass die Bundesregierung eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie entwickeln möchte, wo dann diese verschiedenen Einzelstrategien und Programme zusammengeführt werden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns zurzeit fehlt. Also es sind an allen Ecken und Enden passieren viele Dinge, aber halt noch nicht so koordiniert, wie sie eigentlich sein könnten.
Was müsste denn da unbedingt drinstehen in dieser Kreislaufwirtschaftsstrategie?
Also ich gucke zum Beispiel immer ziemlich neidisch in die Niederlande rüber, die da deutlich weiter sind als wir. Und da stehen dann zum Beispiel auch ganz konkrete Zielvorgaben drin. Also bis 2030 wollen die den Verbrauch von primären Rohstoffen halbieren. So, nun, das ist eine ganz klare Zielvorgabe, da können sich dann Akteure dann auch drauf berufen. Da ist dann auch klar definiert, wer muss denn eigentlich bis wann was tun. Da sind dann auch Budgets hinterlegt, Verantwortlichkeiten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Vorbild, an dem wir uns orientieren könnten.
Aber müsste sich denn dann zum Beispiel Apple oder Samsung, die ja nicht in den Niederlanden produzieren, sondern da nur verkaufen, müssten die sich da auch dran halten?
Völlig klar. Ne? Also es geht darum, was wird hier produziert oder was wird hierhin importiert und verkauft. Ne? Das gilt quasi für alle Gesetze. Ne? Also man versucht, sagen auch die Hersteller da zu motivieren, wenn sie in Deutschland oder in Europa verkaufen wollen, müssen sie bestimmte Standards einhalten. Wenn das nicht der Fall wäre, ne, dann hätten wir ja nur einen Wettbewerbsnachteil für einheimische Produzenten. Und das kann, glaube ich, nicht Sinn und Zweck sein.
Was kann denn jeder Einzelne jetzt schon tun?
Also ne, beim Handybeispiel tatsächlich abgeben. Also es ist ein Aufwand, das zum Recyclinghof zu bringen oder zu solchen Abgabestellen, aber es lohnt sich wirklich für den Klima- und Ressourcenschutz, darauf zu achten, vielleicht reparaturfähige Produkte zu kaufen oder auch Secondhand. Also das ist ein Beitrag, wo man ganz schnell sehr viel Abfall vermeiden kann, sehr viel fürs Klima tut. Der Abfall ist nicht das kleine Handy, sondern der Abfall ist der riesige Haufen an Materialien, an Abraum, der von der Erstgewinnung über die Verarbeitung eingespart wird, wenn wir einfach unsere Produkte länger nutzen.
Danke, Henning Wils, Professor Henning Wils. Er ist Professor am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und Sie sind, man hat es gehört, Fachmann für Recycling. Danke.
Ich danke.
Wer die Füße im Sand hat oder im Sommer barfuß über die Wiese läuft, der erinnert sich manchmal plötzlich nochmal an den Boden unter den eigenen Füßen. Dieser Boden beherbergt oft unzerstört so viel Wasser, so viele Arten, so viel Leben und er speichert so viel CO2 weg, dass er zuletzt mehrfach öffentlich besungen wurde. Erst auf dem Weltnaturgipfel in Montreal und vergangene Woche beim Agrarkongress des Umweltministeriums. Jetzt plant auch die EU-Kommission eine neue Initiative, um den Boden zu schützen. Markus Wolf schaut für uns konsequent nach unten.
Um einen Teelöffel ging es in der vergangenen Woche beim Agrarkongress im Umweltministerium. Genauer um einen Teelöffel Erde. Denn ein Teelöffel gesunder Erde, das betonte die grüne Umweltministerin Steffi Lemke, enthält mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten leben. Und nicht nur die Vielfalt an Organismen ist ein Argument für gesunde Böden.
Gesunde Böden schützen gegen Austrocknung, indem sie das Wasser in der Fläche halten und speichern. Sie tragen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung bei. Und sie helfen, Extremwetterereignisse abzumildern.
Ministerin Lemke will deshalb verschiedene Initiativen zum Bodenschutz anstoßen. Diese neuen Töne zum Bodenschutz aus Deutschland nimmt man auch in Brüssel wahr. Denn lange Zeit war Deutschland als Bremser beim Bodenschutz in Europa bekannt.
Ein Grund, warum es das nicht gibt, ist unter anderem Deutschland. Also die EU-Kommission hatte 2009 schon mal versucht, eine Bodenschutzrichtlinie zu verabschieden, die dann eben am Widerstand Deutschlands gescheitert ist.
Das erzählt André Prescher-Spiridon. Er kümmert sich für den Umweltverband BUND um europäische Politik. Im Jahr 2009 waren es CSU-Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner und SPD-Umweltminister Sigmar Gabriel, die gemeinsam eine europäische Bodenschutzrichtlinie blockierten. 14 Jahre später plant die EU-Kommission nun, in diesem Sommer eine neue Richtlinie zum Bodenschutz zu veröffentlichen. Um sich mehr Klarheit über die Qualität der Böden in der EU zu verschaffen, wurde vor kurzem außerdem die EU-Bodenschutzaufsicht EUSO gegründet. Für Prescia Spiridon vom BUND sind diese Initiativen dringend nötig.
Also immer noch verlieren wir mehrere Hektar pro Tag durch Umwandlung von offenen Böden für Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur. Und das ist eben langfristig nicht tragbar. Deswegen erhoffen wir uns da sehr viel von dieser EU-Initiative.
Die Bodengesundheit wird auch stark durch Fruchtfolgen, die gewählte Pflanzensorte sowie den Einsatz von synthetischem Dünger und synthetischen Pestiziden beeinflusst. Denn intensives Düngen vermindert die Pflanzen- und Bodenbiodiversität deutlich. Ebenso Pflanzenschutzmittel, weil Herbizide, Fungizide und Insektizide in das komplexe Netz der Bodenorganismen eingreifen. Gerade für kleine und mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe ist die Qualität von Böden vielleicht die wichtigste Voraussetzung für die Zukunft ihrer Wirtschaftlichkeit, warnen unter anderem die Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, IDIF. Traditionell kommt Kritik an den Bodenschutzplänen aus der industriellen Landwirtschaft. Doch der Europäische Bauernverband Cobacogica war für ein Statement zu den Plänen der EU-Kommission nicht erreichbar. Umweltministerin Lemke betont, dass Umweltschützer und konventionell arbeitende Landwirte in zumindest einer Frage an einem Strang ziehen.
Gesunde Böden werden immer knapper. Wer weiß das besser als eigentlich Landwirte? Das Stichwort Flächenverbrauch und die immer noch weiter anhaltende Versiegelung durch Siedlung, durch Verkehrsflächen. Wir müssen endlich lernen, mit Boden besser Haus zu halten.
Lemkes Umweltministerium will deshalb über landwirtschaftliche Bodenschutzgebiete nachdenken. Eine neue Bodenschutzpolitik könnte Städte und Dörfer dann darin beschränken, Bauland auszuweisen. Und nicht nur im Lokalen werden Standards gesetzt. Neue EU-Richtlinien zum Bodenschutz könnten auch Vorbild im globalen Maßstab sein, so BUND-Referent Prescia Spiridon. Er spricht vom
Brüssel-Effekt, dass wenn die EU reguliert, dass das dann sehr oft auch globale Standards setzt.
Die Bodenschutzverordnung wäre eine Ergänzung der bereits länger vorgestellten Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission, die Lebensmittelproduktion vom Hof bis auf den Teller erfassen will.
Loriot würde sich im Grabe umdrehen. Der Mops galt als sein Lieblingstier. Loriot hat gesagt, dass ein Leben ohne Mops möglich, aber sinnlos sei. Auf ein ebensolches, möglicherweise sinnloses Leben ohne Mopshunde müssen sich die Niederländer einstellen. Ihre Regierung will Möpse und andere Rassen verbieten, weil, wie sie sagt, viele Tiere leiden. Ludger Katzmierzag berichtet.
Oskar hockt erschöpft auf seiner Hundedecke. Alle paar Sekunden ringt der kleine schwarze Mops um Luft. Er röchelt, hechelt, wie auch immer man das nennen mag. Gesund sei das jedenfalls nicht, sagt Tierärztin Marian van Hagen.
Sie hört sie auch als Schnürke,
man hört sie häufig auch schnarchen. Viele nennen das rassetypisch und finden das niedlich. Aber eigentlich haben sie kontinuierlich bei jedem Atemzug Mühe, nach Sauerstoff zu schnappen. Das macht ihnen das Leben schwer.
Dann ist das Leben gewoon schwer.
Oskar leidet, damit Frauchen und Herrchen ihre Freude an dem Tierchen haben. Denn unter den Möpsen sind die mit extrem flacher Schnauze und großen dunklen Kulleraugen besonders beliebt. Ihre Nase ist dadurch fast komplett zurückgebildet. Die Hunde können kaum noch atmen. Die Augen stehen oft so weit hervor, dass sie von den Falten der platten Nase gereizt werden. Solche Qualzüchtungen sind in den Niederlanden schon seit 2014 verboten. Weil viele Interessenten sich die Vierbeiner aber weiterhin im Ausland besorgen, will Landwirtschaftsminister Piet Adema künftig auch die Haltung dieser Tiere verbieten. Wenn wir Tiere wegen ihres Aussehens überzüchten und die Tiere darunter leiden, dann gehen wir zu weit. Damit wir uns erfreuen, leiden die Tiere. Das darf nicht sein. Das muss aufhören. Betroffen von dem Verbot wären neben dem Mops wohl auch überzüchtete Bulldoggen, einige Pinscherarten oder die Faltohrkatze. Die sieht putzig aus mit ihren abgeknickten Öhrchen, de facto aber schmerzt diese Deformation und greift auch auf Knochen und Knorpel über. Wer derzeit im Besitz einer Qualzüchtung sei, dürfe diese bis zu deren Tod behalten, so die Regierungspläne. Wer sich danach ein neues Tier zulege, mache sich jedoch strafbar, sagt Landwirtschaftsminister Adema. Den entsprechenden Gesetzentwurf will er nun in Ruhe ausarbeiten. Das ist durchaus komplex. Wir müssen sehr genau festlegen, welche Merkmale tragen dazu bei, dass Tiere leiden, nur damit wir sie dann niedlicher finden. Diese Eigenschaften müssen wir genau definieren. Und wenn wir das gemacht haben, kann das Verbot kommen. Fotos von Qualzüchtungen in den sozialen Medien oder auf Werbeplakaten sollen ebenfalls verboten werden, um gar nicht erst Anreize zu schaffen, solche Tiere zu kaufen. Das Ministerium beabsichtigt, zunächst mit einer kleinen Verbotsliste zu beginnen, um diese dann nach und nach um weitere Tiere zu ergänzen. Tierschützer und Veterinärmediziner begrüßen den Vorstoß. Seriöse Züchter hingegen sehen sich zu Unrecht mit den schwarzen Schafen der Branche über einen Kamm geschert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Lange galt Bausparen als spießig. Nun aber, da die Bauzinsen wieder kräftig steigen, überlegen viele, wäre das vielleicht nicht doch ganz gut, einen Bausparvertrag abzuschließen. Denn damit kann man sich doch die aktuellen Darlehenszinsen für die Zukunft sichern, falls die Zinsen eben noch weiter steigen. Brigitte Scholtes weckt das ab.
Im abgelaufenen Jahr setzte ein Run auf Bausparverträge ein. Zweistellig dürfte der Zuwachs sein. Ein Bausparvertrag kombiniert einen Sparvertrag mit einem Immobiliendarlehen. Dabei schreibt er sowohl die Guthaben als auch die Darlehenszinsen beim Abschluss fest. Zuteilungsreif wird das Darlehen jedoch meist erst nach einigen Jahren. Eine lange Zeit, meint Dirk Eilinghoff, Baufinanzierungsexperte vom Verbraucherportal Finanztipp.
Ob sich das finanziell auszahlt, das zeigt sich ja wirklich erst ganz am Ende, wenn ich 8 oder 10 Jahre gespart habe und dann sehe, wie ist dieser Darlehensvertrag im Vergleich zu dem, was ich jetzt ansonsten bekomme. Und im Moment haben wir so Bauzinsen von 4%. Und die Bausparverträge haben so 2-3%. Da ist so ein Prozent drin, aber das ist dann insgesamt gesehen jetzt auch nicht so viel. Und ob die Zinsen so stark steigen, dass sich das wirklich lohnt, das ist doch eher fraglich.
Die Guthabenzinsen aber, die die Bausparkassen anbieten, sind mickrig. Zwischen 0,01% und gut 1% zahlen die Anbieter bisher noch. Da könnte sich die Geldanlage in Tages- oder Festgeld oder anderen Sparformen eher lohnen. Zwar dürften auch die Bausparkassen die Zinsen in den nächsten Monaten anheben, glauben Experten, allerdings auch die Darlehenszinsen. Hinzu kommt die aktuell hohe Inflation, die den realen Wert der Einlagen verringert. Es gilt also, die Einzahlungen und die Kosten, die die Bausparkasse verlangt, genau gegenzurechnen, sagt Eilinghoff. Denn an Kosten verlange die Bausparkasse üblicherweise zwischen 1 und 1,6% der Bausparsumme.
Bei einem Bausparvertrag von 50.000 Euro sind es quasi schon 500 oder 800 Euro, die mir gleich am Anfang abgezogen werden und die ich dann mit den Zinsen auch nicht wieder aufhole. Das heißt, ich habe da einen Sparvertrag, wo ich am Ende nicht mal das rausbekomme, was ich eingezahlt habe. Und dann muss ich halt schon einen Riesenvorteil beim Bauspardarlehen haben, beim Zins, um das wieder aufzuholen.
Die Zinssicherheit wird also mit niedrigen Guthabenzinsen erkauft. Bei der Kauffinanzierung kann der Bausparvertrag eine Rolle spielen. Zu hohe Summen sollte man jedoch nicht ansparen, sagt Max Herbst, Gründer der FMH Finanzberatung. Doch zur Rücklagenbildung, etwa für Renovierungen in der Zukunft, sei Bausparen recht sinnvoll.
Wenn mein Bausparvertrag über 50.000 abgeschlossen wird, der kostet mich später dann eine Rückzahlung 300 Euro rund. Das ist ideal dafür. Ich spare 20.000 Euro an im Laufe der Jahre, kriege 30.000 Darlehen, habe also 50.000 Volumen zur Verfügung. Also Bausparen für Modernisierer, für Rücklagenbilder, ideal.
Ein weiterer Vorteil, ein Bauspardarlehen wird nicht ins Grundbuch eingetragen. Wie lange sich das Bausparen bei den aktuell insgesamt steigenden Zinsen noch lohnt, das ist aber unsicher, sagt Herbst. Fürs Bausparen zahlt der Staat zudem die Wohnungsbauprämien von 70 Euro für Singles oder 140 Euro für Ehepaare. Die ist aber nur dann wirklich interessant für die Rendite, wenn die Bausparsumme recht klein ist, also vielleicht bei 20.000 Euro liegt.
Und wir bleiben gleich auch nochmal beim Sparen. Der Bundesgerichtshof, der BGH, der wird in etwa 2 Stunden über eine weitere Musterklage zu Zinsnachzahlungen entscheiden. Und da geht es um Prämiensparer. Denn viele Prämiensparverträge, die in den 90er und 2000er Jahren abgeschlossen wurden, die enthalten eine unzulässige Klausel. Vor allem Sparkassenkunden könnten deshalb tausende Euro an Zinsen entgangen sein. Wir informieren Sie im Laufe des Tages. Um Geld geht es gleich auch in den Informationen am Mittag mit Theo Gehrs. Und zwar darum, dass die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst ein deutlich höhere Gehälter fordern. Eine schwierige Ausgangslage. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.